and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Es wird auch gesagt, dass sie da wohl teilweise bei Lehrveranstaltungen hinter einem Vorhang sitzen musste, damit sie die Studierenden, die Männer, nicht nervös macht, aus dem Konzept bringt oder was auch immer.
Darwin, Humboldt, Bloch, Linné. Und wo waren die Frauen in der Naturwissenschaft? Es gab sie. Und ihre Geschichten werden nun erforscht. Ihre Spuren sind allerdings schwer zu finden. Keine leichte Aufgabe. Aber Sabine und Sophia sind dran. In ihrem Projekt namens Frauen in der Naturkunde, kurz FIND, machen sie Frauen in der Naturkunde und der Museumsgeschichte sichtbar. Dr. Sabine von Mehring legt Zugänge, nicht im Krankenhaus, sondern im World Wide Web. Als Datenwissenschaftlerin und Biologin kümmert sie sich darum, dass wir Zugang zu wichtigen Informationen aus der Museumssammlung bekommen. Unter ihnen eben auch die Infos rund um das Schaffen weiblich gelesener Menschen in der Naturkunde. Dank Sabine finden die recherchierten Daten ihren Weg ins Netzwerk und werden gut miteinander verknüpft. Sie ist deshalb im Forschungsbereich des Museums namens Zukunft der Sammlung sehr gut aufgehoben. Ohne DatenexpertInnen wird es nämlich schwer, die Museumssammlung ins 21. Jahrhundert zu holen. Beim Spannen des Informationsnetzes sind ihr noch einige Lücken aufgefallen. Und sie hat sich Hilfe geholt von Sophia Gräfer, Doktorandin am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität. An das Museum kam sie 2018 als Gastwissenschaftlerin im Museumsarchiv. Als Medien- und Kulturwissenschaftlerin hat Sophia sich unter anderem mit den dort gelagerten Fotos beschäftigt. Entstanden ist das Projekt Bilder der Natur. Die Worte zu diesen Bildern werden nun veröffentlicht. Sie erzählen von Frauenbiografien und sind auch Teil von FIND. Wie die Arbeit im Projekt FIND genau aussieht und was Sophia und Sabine bereits herausgefunden haben, das erzählen sie jetzt unserem Host Lukas Klaschinski.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Die große Frage, die ja auch den Podcast so ein bisschen begleitet, ist Naturkunde eine Männerwelt?
Nein. Naturkunde ist wie jede andere Welt voller Männer und Frauen und Personen jeglichen Geschlechts. Bloß der Clou ist die Frage danach, an wen erinnert man sich? Wen ehrt man? Wen ahnt man nach? Von wem ist man Fan? Wer geht sozusagen in die Geschichtsbücher ein? Wessen Name steht auf dem Pokal, auf der Medaille oder auf dem Buchcover? Da gibt es auch bedeutsame Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Und da erinnert man sich häufiger an Männer, weil Männer wahrscheinlich auch Männer geehrt haben, ne?
Genau, die Netzwerke der Männer spielen da auch eine Rolle. Sie sind bekannter durch Entdeckungen, Erfindungen, die auch weitergetragen wurden, die jetzt so in der Öffentlichkeit mit Männern verbunden werden. Und deswegen kennt man Persönlichkeiten wie Alexander von Humboldt, Charles Darwin, viele andere. Und bei Frauen fallen einem weniger Namen ein, weil sie eben in Vergessenheit geraten sind, obwohl sie auch wichtige Beiträge und Leistungen ja zur Wissensbildung, auch für unsere naturkundlichen Sammlungen und unsere Kenntnisse zur Biodiversität zum Beispiel beigetragen haben.
Wo findet man im Museum Frauen?
Überall.
Überall, ja.
Vom Keller bis zum Dach, also von der Ebene der Forschung und Sammlung bis hin zur Verwaltung und dem ganzen Care-Management, was so ein Museum, aber auch die Naturkunde im Allgemeinen am Laufen hält. Und was wir jetzt halt gemeinsam schauen, ist, warum die dann doch nicht so sichtbar sind, obwohl sie halt alle Bereiche des Museums und der Naturkunde bevölkern.
Das sind ganz unterschiedliche Rollen auch, die diese Frauen dann hatten. Es gab wenige von diesen frühen, bekannteren Sammlerinnen. Da haben wir einige Pionierinnen, Wegbereiterinnen. Aber es gab eben ganz viele Frauen, die in anderen Rollen, oft anfangs in technischen Positionen, als Illustratorin, Zeichnerin, Präparatorin, technische Mitarbeiterin, eben diese Hilfsarbeiterin, wichtige Rollen gespielt haben, auch für die Kuration der Sammlung, für die Bestimmung teilweise auch, die dann auch später immer mehr wissenschaftlich gearbeitet haben. Aber der Zugang war eben erstmal begrenzt.
Welchen Zeitraum untersucht ihr da?
Genau, da es bei uns jetzt in diesem Projekt speziell ja um Frauen mit einem Bezug zu unserer Sammlung und zu unserem Museum geht, erstmal im ersten Schritt zumindest ist der Fokus auf das 19. und 20. Jahrhundert. Unsere Sammlung gehen zwar teilweise auch ins 18. Jahrhundert zurück, Kunstkammer, Werkakademie und so weiter, aber der Fokus und auch der größere Teil der Frauen, über die wir jetzt schon was wissen, sind eher sogar Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts.
Und Frauenrechte haben sich ja in den letzten 100 Jahren rapide verändert. Und ein Grund dafür, dass wir weniger Frauen in den Museen vertreten hatten, oder ich weiß nicht, wie die Quote jetzt gerade ist, aktuell, unter den WissenschaftlerInnen wahrscheinlich immer noch ein bisschen männerlastig, ne, war ja auch, dass Frauen einfach in der Historie viel weniger Rechte hatten. Welche Möglichkeiten hatten Frauen denn in den ersten Jahren der Museumsgründung oder zu Museumszeiten, sich naturwissenschaftlich überhaupt zu bilden?
Da springen wir schon sozusagen ins Zentrum unseres gemeinen Forschungsprojekts Fein Frauen in Naturkunde. Ist nämlich immer erst mal überhaupt herauszufinden, wo wir diese Frauengeschichten entdecken können und dann zum Beispiel auch eine gute Antwort auf deine Frage zu geben. Denn der Witz ist, ein Nebeneffekt von halt eben dieser unterschiedlichen Wahrnehmung, Sichtbarkeit, aber auch Gedenken an Frauen ist, dass wir weniger schriftliche Spuren von Frauen haben. Das heißt, wenn wir heute eine Aussage treffen möchten, nämlich zum Beispiel erklären möchten, okay, was war denn die Rolle von nicht-männlichen Personen zur Gründung des Museums, brauchen wir dafür einen Beweis, um sozusagen nicht zu spekulieren und aus einer heutigen zum Beispiel politischen Perspektive zu behaupten. Und da ist es so, dass wir zwar an Objekten des Museums für Naturkunde, im Schriftgut, aber auch in Bildern Spuren sehen, aber diese Spuren sehr häufig mit dünnem Bleistift geschrieben sind oder verwischt sind. Das heißt, auf deine Frage können wir eigentlich nur mit Einzelgeschichten antworten und vielleicht können wir da gleich nochmal drüber reden.
Ein Beispiel wäre vielleicht auch eine Ornithologin, mit der wir uns befassen und die auch einen engen Bezug zu unserem Museum hat, nämlich Emilie Snitlage, die nur 40 Kilometer nördlich von Berlin aufwuchs, die 1868 geboren wurde und hier eben aus dem Brandenburgischen kam, die in einem Pastorenhaushalt aufwuchs, sehr, sehr früh schon Interesse für Naturkunde hatte. Ich glaube, das verbindet auch viele von diesen Frauen, diese Begeisterung für Natur, für Vielfalt, auch für diese Neugierde, dieses Entdecken wollen. Und sie war sehr früh halbweise, ihr Vater hat die Kinder zu Hause unterrichtet und sie hat also so eine recht gute Bildung in diesem Pastorenhaushalt erfahren, konnte dann aber zu der Zeit in Preußen noch nicht studieren, hat also einen relativ typischen Weg, den wir in vielen dieses Muster immer wieder finden, ist Lehrerin geworden. Obwohl sie vorher nie in einer öffentlichen Schule war, sondern nur eine Abschlussprüfung gemacht hatte, ist sie dann Lehrerin geworden, hat viele Jahre als Erzieherin, Gouvernante in Spanien und England gearbeitet, hat dann aber zu einem späteren Zeitpunkt, als es immer noch nicht normal möglich war für Frauen, ein normales naturwissenschaftliches Studium in Preußen zu beginnen, hatte sie dann eine finanzielle Mittel, hatte, glaube ich, eine kleine Erbschaft gemacht und konnte dann doch beginnen zu studieren. Und damals gab es das mit besonderen Genehmigungen als Gasthörerin in Berlin angefangen zu studieren. Und es wird auch gesagt, dass sie da wohl teilweise bei Lehrveranstaltungen hinter einem Vorhang sitzen musste, damit sie die Studierenden, die Männer, nicht nervös macht, aus dem Konzept bringt oder was auch immer. Sie konnte aber dann erst später ihr Studium, sie ist dann also gewechselt nach Freiburg. In Baden durften die Frauen schon deutlich früher studieren und hat dort dann ihren Abschluss gemacht und war eine der ganz, ganz frühen, die sozusagen einen Universitätsabschluss und damals auch verbunden mit einer Promotion einen Abschluss in Zoologie hatte. Und sie begann dann 1905 bei uns am Museum, kam also nach Berlin zurück als Assistentin, hatte also eine wissenschaftliche Position und war scheinbar so gut, dass sie von ihrem Betreuer, von ihrem Chef, Anton Reichenow, einem bekannten Ornithologen, dann nach gar nicht so langer Zeit sogar empfohlen wurde nach Brasilien. Und dort ist sie dann hingegangen. Sie hat sich also in ihrem Leben sozusagen immer weiter entwickelt und ist dann als Wissenschaftlerin nach Brasilien gegangen, zu einer Zeit, wo das noch relativ ungewöhnlich war für Frauen.
Emilie Snitlages Geschichte geht also in Brasilien weiter. Um 1905 hat sie im Museum von Belém dem Schweizer Ornithologen Emil Göldi assistiert. Später wurde sie dort sogar Museumsdirektorin. In dieser Zeit soll ein Piranha sich in ihrem Mittelfinger verbissen haben, woraufhin sie ihn selbst amputiert hat. Spätestens da war wohl klar, dass Emilie besonders war. Es ging weiter am Nationalmuseum in Rio de Janeiro, wo sie als Naturforscherin wissenschaftliche Expeditionen durch ganz Brasilien geleitet hat. Im Laufe der Zeit hat sie viele Vogelarten erstmals wissenschaftlich benannt und mit ihren Beobachtungen einen Katalog mit 1100 Vogelarten verfasst, der Katalog der Amazonasvögel, jahrzehntelang ein Standardwerk. Unter OrnithologInnen in Brasilien ist Emilie Snitlage also sehr bekannt. In Deutschland war sie aber lange in Vergessenheit geraten. Dabei liegen in der Sammlung im Museum für Naturkunde mehrere hundert Vogelbälge, die sie aus Brasilien nach Berlin geschickt hat. Eine wissenschaftliche Ehrung gab es von den anderen Zoologen, die verschiedensten Artnamen nach ihr benannt haben. Zu dieser besonderen Art der Ehrung hört gerne mal rein in die Folge von Ahaha bis Zizix. wie Arten zu ihren Namen kommen.
Jetzt habt ihr gerade schon die rechtliche Situation angeschnitten, dass Frauen es im Preußischen Reich verwehrt war, zum Beispiel in Teil zu studieren. Wie war sonst die rechtliche Lage? Durften Frauen wissenschaftliche Gesellschaften besuchen oder Publikationen einreichen?
Ja, also ich nehme mal das Beispiel der Gesellschaft Naturforschender Freunde. Das ist eine Vereinigung, die es schon seit über 250 Jahren hier in Berlin gibt. Man muss sich, wenn man sich so eine Frage stellt, also nach den Frauen in Naturkunde sucht, nicht nur die Universitäten anschauen oder auch dann die späteren Museen, sondern eben auch so ein bürgerliches wissenschaftliches Engagement. Und da sind halt diese Fachgesellschaften wie die Gesellschaft Naturforschender Freunde total wichtig. Und es ist schon für das Jahr 1777 verbrieft, dass dort zwei Frauen Mitglied waren. Wenn man sich jetzt aber den Wikipedia-Artikel zu dieser Gesellschaft anschaut, tauchen die nicht auf. Und auch in der Selbsterzählung dieser Gesellschaft sind die nicht bedeutsam. Das heißt nochmal, Frauen sind überall anwesend. Das muss noch nicht mal unbedingt bedeuten, dass die ausgeschlossen sind. Aber die Frage ist, ob die zu einer tragenden Rolle kommen oder ob die tragende Rolle, die sie faktisch haben, sozusagen dann erzählt wird oder gewertschätzt wird oder finanziell und mit einem Posten belohnt wird. Das heißt, das zu dem Punkt halt eben der Fachgesellschaften. Zu den Publikationen, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Lukas. Es ist so, dass in der alltäglichen Praxis von Naturforschenden handeln, es ganz verschiedene Gewerke gibt, die überhaupt zu einem später veröffentlichten Text führen. Das ist einerseits die Expedition ins Feld, die Aufbereitung von wissenschaftlichen Präparaten, die Analyse dessen und dann die Aufbereitung des Wissens, das man an den Objekten gesammelt hat, zu einem Text. Mhm. Auf dem Weg dahin sind verschiedene Gewerke sozusagen beteiligt. Und da haben wir ganz verschiedene Beispiele, wie nicht nur wissenschaftliche Assistentinnen an Texten mitgeschrieben haben, sondern sehr, sehr häufig Ehefrauen, Töchter, Verwandte, Geliebte, die sozusagen an Wissenschaft teil hatten, das aber halt eben nicht als offizielle Co-Autorin, Co-Autor, sondern eben als fast schon
Ghostwriter.
Ja, als Ghostwriter beziehungsweise als selbstverständliche, fast schon emotionale Arbeit im Kontext einer Beziehung, im Kontext eines familiären Zusammenhangs, im Kontext einer Sozialbeziehung und eben nicht als offiziell beruflich anerkannte Arbeitstätigkeit. Das heißt, Frauen publizieren die ganze Zeit mit, aber werden nicht gecredited und werden sozusagen auch dann später nicht als Urheber einer bestimmten Idee gewertschätzt. Diese Aussage, die ich jetzt tätige, sind Aussagen, wir hatten es eben schon gehört, die beziehen sich vor allen Dingen auf das 19. Jahrhundert. Das verändert sich natürlich stark im 20. Jahrhundert. Das hat was mit dem Wandel von politischen Systemen in Deutschland zu tun, aber hat eben auch mit einem eigentlich ein Umdenken in der Perspektive auf wissenschaftliches Handeln. Seit den 1970er Jahren betrachten wir Historikerinnen Wissenschaft eigentlich als soziales Gefüge. Also 1970er Jahre ist die große Zeit, wo sowas wie eine feministische Wissenschaftsgeschichtsschreibung einsetzt und wo klar wird, Wissenschaft ist ein soziales Handeln, da haben viele Leute Anteil. Und das bezieht sich dann nicht nur auf das Frauenthema, sondern auf ganz verschiedene Gewerke, ganz verschiedene, vielleicht auch in kolonialen Strukturen befindliche Personen, die an unserem Wissen teilhaben. Und damit ändert sich dann auch gleichsam sowas wie Zitationspraxis oder halt die Haltung dazu, wer als Autor, Autorin auf dem Buchcover steht oder nur in den Dankesworten als die liebende, fürsorgliche Ehefrau zitiert wird.
Mhm. Und gleichzeitig hält sich in der Öffentlichkeit recht hartnäckig dieses Heldenbild von Männern, die in der Forschung irgendwie Großartiges vollbracht haben. Und auf der anderen Seite war es ja eigentlich nie eine Einzelleistung, ne? Warum ist das so? Warum bleibt das so stabil? Ist es einfach einfacher, uns auf eine Person zu konzentrieren und zu sagen, ah ja, check, der hat das erfunden, der hat das entdeckt.
Da kann man sich ja auch mal selbst befragen, welche Geschichten man selber sehr gerne hören mag.
Na, die ich gelernt bekommen habe auch, ne?
Ja, also da verdanken wir zum Beispiel meiner Kollegin und Kulturwissenschaftlerin Julia Köhn ein ganz tolles Forschungsprojekt zur Geschichte des Geniekults und überhaupt zum Geschichte des Geniebegriffs, die gemeinsam mit Kolleginnen beforscht hat, wann das eigentlich auftaucht und aus welchen Gründen dieses Motiv des Genies, dieses Idealtypus eines meistens weißen, männlichen, europäischen Menschen, der qua Eingebung, qua Geniestreich halt eben zu Entdeckungen kommt. Und das ist sozusagen ein projiziertes Idealbild von Genietum, mit denen sich einerseits Staaten, Institutionen, Gesellschaften schmücken. Die haben eine ganz wichtige sozial-politische Funktion, aber auch individualpsychologisch dient dieses Bild des Genies dazu, sich selbst in die Lage zu versetzen, Großes zu tun. Das verschattet natürlich Realität. Und wir als Wissenschaftlerinnen sind jetzt dazu eingeladen, diese Realität so ein bisschen, ja, einfach in plausiblere Gefilde zu bringen. Und die Frage ist ja auch, wollen wir dann sozusagen Heldinnengeschichten erzählen? Und ich glaube nicht. Denn Heldinnengeschichten lassen sich nur erzählen unter Ausschluss von eigentlich Fakten, nämlich einer nachträglichen Stilisierung von Einzelleistungen. Und das ist ein strategischer, machtbesetzter Einsatz, aber er ist nicht wahr. Und aus einer forschungsethischen Perspektive sind wir also dazu angehalten, jetzt nicht neue Heldinnen aus der Geschichte ins Licht zu bringen, sondern eher in Zukunft auch wissenschaftspolitisch zu agieren und zu sagen, okay, sollten wir uns nicht viel mehr in unserem Community-Sinn verstehen und eigentlich von diesen Frauengeschichten eher das lernen und viel weniger auch zum Beispiel, das ist mir wichtig noch zu betonen, Frauen jetzt auch als Ausnahmeentscheidungen zu stilisieren, die besonders feinsinnig zeichnen können, die besonders eine gute Mechanik haben, um feine Arbeiten im Labor zu verrichten. Darum geht es eben nicht. Personen haben verschiedenste Vermögen und da kommt Frauen jetzt auch keinen Spezialbereich zu. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, warum ihnen historisch bestimmte Vermögen abgesprochen wurden. Und für die Zukunft wäre das halt zu revidieren.
Und wir würden sonst auch neue Stereotype kreieren. Und ich meine, wofür ist auch die Forschung da und wozu sind auch solche Biografiearbeiten da? Auch für die kommende Generation und sowas auch zu lesen und zu gucken, dass es verschiedenste Möglichkeiten gibt, dass man auch seinen Weg finden darf, dass man nicht immer geradlinig gehen muss. Und ich finde, das ist ja auch was ganz Wichtiges, ne?
Ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass wir wirklich sagen, es ist nicht schwarz oder weiß. Wir haben nicht ein Gut oder Böse. Weder von den Männern noch von den Frauen. Alle von diesen Akteuren haben Schattenseiten oder haben kritische Aspekte, die wir heute auch vielleicht anders reflektieren als zu der damaligen Zeit. Ich finde, diese Kontextualisierung ist wichtig, dass wir die Informationen zusammentragen, dass wir auch verifizieren können, was dahinter steht. Nicht nur so ein eben dieses stilisierte Scheinbild irgendwie nach vorne holen, sondern dass wir auch diese Schattierungen zeigen. Ich glaube, das ist auch die Realität, die jeder aus dem eigenen Leben kennt. Es ist eben nicht immer der gerade Weg. Eine Expedition ist nicht eine einfache Reise, aber es heißt auch nicht, dass das nur Helden schaffen können. Also diese Aspekte zu kontextualisieren, ja, und die Informationen, diese Geschichten auch eben kompletter zu schreiben, das finde ich ist sehr, sehr wichtig.
In puncto Frauenrechte braucht es eigentlich eher traurige Musik. Erst 1949, nicht einmal 100 Jahre ist es her, da wurde in Westdeutschland das Grundgesetz verabschiedet und mit ihm die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Artikel 3 garantiert. Und erst 1977 haben Frauen gleiche Rechte bekommen in Ehe- und Scheidungsangelegenheiten. Erst dann durften sie, und das will und kann ich mir kaum vorstellen, selbstständig ihren Beruf wählen und die Ehe auflösen. Und wenn wir ins 19. Jahrhundert zurückdrehen, da war die Frau vor allem Mutter und Hausfrau. Höhere Bildung, Pustekuchen. Zu Beginn des Jahrhunderts hat es für sie nur eine ganz niedere Schulbildung gegeben. Vor allem war es wichtig, dass die häuslichen Fähigkeiten erlernt wurden. Kochen, Nähen, Kindererziehung. Durch die Industrialisierung und damit verbunden die gesellschaftlichen Veränderungen ist dann der Druck gewachsen, Frauen besser auszubilden. Aber eben auch nur im Care-Bereich. Als Lehrerin, Kindergärtnerin oder Krankenschwester. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts öffneten sich erste Universitäten peu à peu für Frauen. In Preußen wurden Frauen erst ab 1908 offiziell zum regulären Studium zugelassen. Davor konnten sie höchstens als Gasthörerinnen teilnehmen. Da will man vor Wut laut schreien. Und das haben ein paar auch gemacht. Frauenrechtlerinnen wie Louise Otto Peters oder Hedwig Dohm haben sich in den 1840er und 1850er Jahren für umfassende Bildung von Frauen eingesetzt. Erst durch den Druck von Frauenrechtlerinnen und den aufkommenden Reformbewegungen kam es dann zu Veränderungen. Die tatsächliche Gleichberechtigung im Bildungssystem gab es dann erst im frühen 20. Jahrhundert.
Über welche Wege haben Frauen in die Naturwissenschaft ans Museum für Naturkunde gefunden?
Ja, dann nehmen wir doch das Beispiel von Vesta Stresemann. Frauen kommen sehr häufig in naturkundliche Bereiche, weil ihr sozialer Kontext, ihre familiären Umstände das bedingen. Das ist manchmal ein Elternhaus, was bildungsfördernd ist, auch den Mädchen gegenüber, was ihnen trotz in Zeiten, wo sie nicht offiziell eine Gymnasialbildung haben dürfen, zu Bildung verschafft, aber halt eben auch Ehen. Und der Fall von Vesta Stresemann ist da sehr treffend. Vesta Stresemann studiert Anfang des 20. Jahrhunderts hier in Berlin. 1938 stirbt ihr erster Ehemann und sie wird wissenschaftliche Assistentin am Kaiser-Wilhelm-Institut, später Assistentin von Erwin Stresemann. Erwin Stresemann ist die große Figur der Ornithologie als Fachbereich, aber auch der ornithologischen Sammlung hier in Berlin. Er ist Herausgeber der Zeitschrift für Ornithologie. Und Vesta Stresemann, obwohl sie studierte Biologin ist, obwohl sie sozusagen stark mit ihm kollaboriert, über, ich glaube, mehrere tausend Vögel mit ihm gemeinsam präpariert und Mauserstudien anfertigt. Obwohl sie das alles mit ihm gemeinsam macht, wird sie nicht wirklich als Wissenschaftlerin anerkannt. Es findet sich kein Nachlass von ihrem Museum für Naturkunde. Und auch in aktuellen Interviews, die meine Studierenden geführt haben, die Emma Bremer und die Pauline Fritz, haben mit der Tochter von Vesta Stresemann gesprochen, wird sie nicht als Wissenschaftlerin anerkannt und qualifiziert. Und das Interessante ist, dass sich das halt eben im Archiv nicht nur als Lehrstelle äußert, sondern wenn wir uns die Fotos im Archiv des Museums für Naturkunde anschauen, dann finden wir häufig Porträts von Vesta Stresemann, wie sie neben ihrem Mann sitzt, wie sie auf Konferenzen auf einem Stuhl neben ihm im Publikum sitzt und einem Vortrag lauscht, wie sie vielleicht ein Sektglas im Empfang hält. Und auch in der Verzeichnung des Archivs hat Vesta Stresemann keinen eigenen Eintrag. Da gibt es einen Eintrag Erwin Stresemann plus Frau. Das heißt, sie ist, obwohl sie ausgebildete Biologin ist, obwohl sie maßgeblich mit ihm nicht nur seine ornithologische Sammlung aufgebaut hat und eben für den Bereich der Mauserforschung sehr wichtig war, ist sie bis auf die heutige Verzeichnung im aktuellen Archiv als Wissenschaftlerin so ein bisschen blass geblieben. Und das ist sozusagen ein Weg, also ist Verwandtschaft auf jeden Fall, nicht nur Elternhaus, sondern eben Verwandtschaft. Das ist ein typischer Fall noch für die Zeit erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ändert sich natürlich radikal, teilweise im Nationalsozialismus, später dann aber mindestens in der DDR, wo aufgrund von politischen Umständen, teilweise ist eine Kriegsabwesenheit von Männern, teilweise ist aber auch eine politisch gewollte Arbeitstätigkeit von Frauen in der späteren DDR, wo Frauen dann doch auf in Anführungsstrichen normalen Wegen in das Museum für Naturkunde kommen.
Und dann auch als Wissenschaftlerin tätig werden, eigentlich erst so ab den 1960er, 1970er Jahren. Also außer diesen Ausnahmefrauen wie Emilie Snedlage, die ich am Anfang erwähnt habe, die also wirklich zu einer Zeit Wissenschaftlerin war, wo das eben noch eine Pionierin, eine Ausnahmeerscheinung war.
Ja, eigentlich wahnsinnig spät, ne? Wenn man jetzt so darauf zurückguckt. Haben sich Frauen denn gegenseitig unterstützt oder Netzwerke gebildet, um dann auch gemeinschaftlich ihre Interessen zu vertreten?
Ja, also solche Netzwerke gab es auf jeden Fall. Sie sind nicht so sichtbar wie die Netzwerke der Männer. Wir wissen das jetzt aus Forschungen zu Korrespondenznetzwerken, also wo Frauen die Briefe aufgearbeitet wurden, mit wem sie im Austausch standen. Es gibt auch Forschungen dazu, dass Frauen teilweise sogar nicht nur ihren Kontakt zu Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen hatten, sondern dann vielleicht noch kleine Unternetzwerke auf lokaler Ebene zum Beispiel hatten, wo sie mit Sammlerinnen vor Ort zusammengearbeitet haben, die zum Beispiel im Bereich von Algen, so Makroalgen wie Seaweeder in England und Amerika, war das mal so eine Modewelle, wo Frauen das durften. Das war schicklich auch für Frauen, dass sie da am Strand so die Algen eingesammelt haben und die dann auf Herbarbögen gelegt haben. Da gab es eben dann auch viele Frauen, die keine formale große Bildung hatten, die aber eben sich extrem gut auskannten mit der Vielfalt, Artenvielfalt vor Ort für bestimmte Gruppen. Und solche Netzwerke haben dann einzelne Frauen, die eben eher an diesen noch am wissenschaftlichen Austausch dann interessiert waren, auch genutzt, hatten so eine Spinnenfunktion, wieder so eine Zwischenrolle, um solche Informationen zu sammeln aus solchen kleineren Netzwerken und diese dann wieder zum Teil zu teilen mit anderen Netzwerken auf internationaler Ebene. Auch Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in verschiedenen Ländern und das ging sogar über Kontinente hinweg dann, dieser Austausch.
Und wichtig ist auch selbst, solche Netzwerke und Communities ernst zu nehmen. Also auch wenn die keine offiziellen Titel tragen und ja. Gesellschaft XY heißen, es ist ganz wichtig, sozusagen dieses subkutane Wissen ernst zu nehmen als Teil von gewöhnlichen wissenschaftlichen Alltag.
Ja.
Also nicht sozusagen als Abweichung oder als niedlich oder als privat, sondern als ganz natürliche Bestandteil halt von wissenschaftlicher Forschung.
Ja, und das Spannende war eben auch, in Großbritannien gab es zum Beispiel auch so Fälle, die Frauen konnten sich oft die richtigen Fachbücher gar nicht leisten, die waren zu teuer. Und dann haben sie aber selbst Bestimmungsschlüssel und Bestimmungsbücher und Anleitungen zum Sammeln geschrieben und haben die auch untereinander weitergegeben. Sie haben also sozusagen für sich eine eigene Lösung gefunden und teilweise auch wissenschaftliche Methoden verbessert, die dann auch aufgegriffen wurden von den offiziellen Wissenschaftlern. Also da gab es Netzwerke und wir sind jetzt dabei, auch für unser Museum natürlich auch zu gucken, wie dort die Frauen sich eventuell unterstützt haben, wer mit wem Austausch hatte. Wir wissen teilweise aus Danksagungen in Abschlussarbeiten, dass sich Frauen speziell nicht nur bei ihrem Doktorvater bedanken, sondern auch bei einer Kollegin. Solche Fälle haben wir, aber wir müssen das noch ein bisschen weiter erforschen. Und für unser Museum haben wir da noch keine abschließenden Ergebnisse dazu.
Es ist ja gar nicht so leicht, diese Lebensläufe, die ihr auch erforscht, wieder zu rekonstruieren. Es gibt Lücken in der Geschichte. Beteiligte Frauen werden passiv, aktiv verschwiegen, es fehlen Dokumente. Wie geht ihr da vor? Was sind die Herausforderungen auf eurem Weg?
Man kann sich das eigentlich als Detektivarbeit vorstellen, aber es ist auch zu vergleichen mit sonstiger wissenschaftlicher Arbeit im Museum, wo es sehr häufig auf Detailarbeit und ein Mikrostudium ankommt. Was wir machen ist, dass wir, das macht ja jede gute Forschung, dass wir erstmal sehr breit uns zuvor informieren, uns zum Beispiel, wenn wir einen bestimmten Bereich uns anschauen, die Ornithologie, die Vogelkunde, uns erstmal informieren, okay, welche Sammlungen gibt es am Museum, welche Figuren sind damit verbunden und schauen uns erstmal an, welche wissenschaftlichen Publikationen haben die Personen hervorgebracht, aber auch welche Akten gibt es im Archiv des Museums. Das ist ein Ort, den wir sehr häufig besuchen. Das Archiv des Museums für Naturkunde beinhaltet nicht nur die Verwaltungsakten des Museums, aus denen hervorgeht, wann wer mit welchem Honorar für das Museum tätig war, aber auch externe Kommunikationspartner und Handlungspartner tauchen da auf, sondern das ist das Spannende, auch wissenschaftliche Nachlässe. Also die Aufzeichnungen von Forscherinnen und Forschern liegen im Museum für Naturkunde. Und da ist es halt eben spannend. Ein Nebenaspekt dieser Marginalisierung von weiblicher Arbeit ist, dass deren schriftlichen Nachlässe sehr häufig nicht aufgehoben wurden, weil gedacht wurde, die sind nicht mehr weiter relevant oder werden später nicht von Bedeutung sein. Aber auch, dass wenn Frauen halt eben etwas verschriftlichen oder eine Spur hinterlassen, die man in Archiven vielleicht aufbewahren könnten, ist sehr häufig ihr Name nicht notiert. Das heißt, ein Nebeneffekt von geschlechtlicher Marginalisierung ist die Sache, dass man nicht in die Geschichtsbücher, aber auch nicht in die Archive reingeht. Und was wir dann ganz konkret machen, ist, wie so ein Detektiv das tut, vergleichen und ganz viele Expertinnen zu fragen, die sich mit einem bestimmten Forschungsbereich auskennen, die zum Beispiel an Sammlungsobjekten des Museums Spuren wiederfinden, eine Handschrift wiederfinden, eine Signatur von einer, die wir als Frau kennen, wiederfinden und dann nehmen wir diese Spuren zusammen, häufig auch als Netzwerkarbeit. Selten ist es so, dass ich alleine oder Sabine alleine arbeiten und fragen in anderen Sammlungen nach, kollaborieren auch mit Studierenden, die uns dabei helfen. Ja, fast wie wenn ein Kriminalfall, einen Verdacht zu verdichten und dann sowas wie eine Biografie zu schreiben, mit all den Lücken, die die weiterhin hat. Denn, das möchte ich an der Stelle noch kurz erwähnen, sehr häufig finden wir Spuren von Frauen auf der Rückseite von einer männlichen Biografie, nämlich zum Beispiel als Begleiterzählung von ihrem Ehemann oder auf der Rückseite fast schon wie so negativ an der Fotografie von einer männlichen berühmten Person. Das heißt, wir freunden uns teilweise in unserer Recherche auch mit Lücken und Leerstellen an und Teil unserer politischen Arbeit ist es auch, die nicht zu kitten und zu füllen und zu vertuschen, sondern auch eben in dieser Lückenhaftigkeit auszustellen.
Das klingt ja so, als ob ihr wahnsinnig viele Spuren und Puzzleteile und Erkenntnisse zusammenfügen müsst. Wo landen die ganzen Spuren am Ende? Wie organisiert ihr das?
Ja, das ist der Teil, wo ich besonders auch ins Spiel komme. Ich bin ja auch Datenwissenschaftlerin und befasse mich eben sehr mit dieser Vernetzung von Informationen und Wissensgraphen, diese sogenannten Knowledge Graphs, die Informationen von verschiedenen Entitäten, also Personen, Orten, auch Arten und Expeditionen zum Beispiel, Publikationen miteinander verknüpfen. Für die Frauen haben wir das Problem, dass es häufig keine sogenannten Normdaten gibt. Also solche Informationen, Informationen, die für alle bekannten Männer existieren, weil sie zum Beispiel ein Buch geschrieben haben und deswegen hat die Deutsche Nationalbibliothek sie aufgenommen und sie haben einen bekommen, eine Nummer, einen Identifier, so einen stabilen Identifikator, mit dem wir sicher sein können, dieser Michael Meyer war dieser Michael Meyer. Für viele von den Frauen gibt es das nicht, weil sie eben nicht eine offizielle Rolle in einem Museum, in einer Hochschule hatten, kein Buch geschrieben haben, nicht unbedingt einen großen Preis gewonnen haben. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, wie können wir diese verteilten Puzzlestückchen zusammenfügen? Und dafür brauchen wir das, was ich immer so einen digitalen Ankerpunkt nenne. Und dafür benutzen wir diese offene Wissensdatenbank Wikidata, zu der ich gleich noch ein bisschen mehr sagen kann, die also so ein Gegenstück zu Wikipedia ist, die strukturierte Daten sammelt und wo wir als erstes durch dieses Anlegen einer Seite, eines Datenobjektes für die Frau einen solchen Identifikator erzeugen. Und dann können wir all die Informationen, die wir haben, manchmal vielleicht nur ungenaue Lebensdaten sogar, aber eine Verbindung zu einem Archiv, zu einer Institution, zu einer anderen Person, zu einer Sammlung und so weiter dort sammeln, digital sammeln und eben auch nachnutzbar machen für andere.
Und verknüpft ihr die Sachen dann auch zum Beispiel mit Wikipedia? Weil es ist ja eine Sache, die Daten zu sammeln, aber es geht ja auch um die Sichtbarmachung, ne? Und wie können auch Leute, die zum Beispiel nicht wissenschaftlich arbeiten, da irgendwie einen Zugang zu finden und damit das dann noch sichtbarer machen? Das ist ja die Kette, die entstehen soll, oder?
Ganz genau. Also Wikidata ist tatsächlich direkt verbunden mit Wikipedia. Es ist ein Schwesterprojekt, was auch zu diesem sogenannten Wikiversum gehört, was eben für offene Informationen, für auch Wissensgerechtigkeit steht, wo es auch weltweit eine große Community gibt, die dort beiträgt. Wikidata ist eben das Schwesterprojekt, was die strukturierten Daten zur Verfügung stellt, während Wikipedia eben in verschiedensten Sprachversionen diese Texte hat. Und deswegen ist es genau richtig, das, was wir machen, ist sozusagen ein erster Schritt auf Datenebene. Das ist aber auch wichtig für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, weil die natürlich gerne auch auf solche strukturierten Daten zugreifen, diese Systeme und Technologien. Die Menschen gucken aber natürlich lieber in so einen Text. Und das ist aber gar nicht so einfach für unsere eben noch nicht so bekannten Frauen mal eben so einen Artikel zu schreiben. Da kommen wir an eine Grenze. Das sind die sogenannten Relevanzkriterien bei der Wikipedia, dass wir also erstmal im Prinzip Punkte abhaken müssen, um die Informationen zu einer Frau soweit zu haben oder auch zu einem Mann, zu allen Personen zum Beispiel, dass sie überhaupt dort aufgenommen werden dürfen.
Dass sie relevant genug sind.
Relevant genug sind, bedeutend genug für eine Öffentlichkeit, für ein bestimmtes Fachgebiet. In häufigen Fällen ist das eben, weil sie ein oder mehr Bücher geschrieben haben, weil sie Professorin waren, weil sie einen Preis gewonnen haben. Ja, bei Autoren von Büchern oder Schriftstellern, anderen Schauspielern zum Beispiel, da ist ganz oft die Relevanz sofort gegeben. Auch bei Sportlern und Künstlern.
Irgendwie, ne? Aber genau. Mein Wiki-Eintrag hat auch 15 Jahre gedauert, gefühlt.
Genau, und bei den Wissenschaftlerinnen haben wir eben oft das Problem, dass wir erstmal ein bisschen sammeln müssen. Und für uns ist das sozusagen der erste Schritt, auf dieser Datenebene in Wikidata Informationen zusammenzutragen. Dann aber auch mit dieser großen Community der Editierenden in der Wikipedia zusammenzuarbeiten. Und da vielleicht ein kleiner Gruß an das Femnetz. Das ist ein offenes Netzwerk von Frauen und Schreibgruppen, Individuen und auch Initiativen, Projekten, die sich speziell mit der deutschsprachigen Wikipedia befassen und dort versuchen, diesen Bias, der ja immer noch ganz stark existiert, zu reduzieren und mehr Frauen dort reinzubringen. Und mit denen arbeiten wir sozusagen auch zusammen, dass die dann Daten auch aufnehmen, Informationen, die wir gesammelt haben und dann Artikel über diese Frauen schreiben.
Aber in dem Moment, wo die Daten bei Wikidata aufgenommen sind, sind sie auch verifiziert?
Das ist ganz wichtig, dass für jede Information, jedes Statement, was wir dort eingeben, auch eine Quelle angeben. Und dafür brauchen wir dann wieder diese Verknüpfung zum Archiv, was Sophia eben sehr schön erklärt hat. Wir wollen genau referenzieren auf eine Danksagung in einer Publikation, auf ein Vorwort in einem Buch, auf eine Akte in unserem Archiv, auf ein Objekt in der Sammlung. Wir brauchen Quellen, die das belegen, denn wir wollen verifizierte, qualitativ hochwertige Daten liefern, die dann die Frauen sichtbarer machen und die auch den Kolleginnen in anderen Sammlungen zum Beispiel helfen, dort Puzzleteile zu ergänzen, um dann ein vollständigeres Bild zu erzeugen.
Dächer und Köpfe müssen dicht sein. Datenbanken müssen offen sein. Denn nur wer Zugang hat, kann auch zum Netzwerk beitragen. Und Frauen wissen das, so glaube ich, schon etwas länger. Gute WissenschaftlerInnen sowieso. Im Netzwerk sind wir am stärksten. FIND ist deshalb auch Teil des internationalen Netzwerks Women in Natural History Museums and Collections. Das spannt sich zwischen Berlin, Wien, Oxford, Uppsala und Toulouse. ForscherInnen und Museumsfachleute connecten sich über Workshops und Online-Verträge, um sich gegenseitig auf den Stand zu bringen. Was ist die Rolle von Frauen beim Aufbau naturhistorischer Sammlungen und Museen gewesen? Und weil alles mit allem zusammenhängt, kommen neue Fragen auf. Über soziale Gerechtigkeit, partizipative Wissenschaften und Dekolonisierung. Mit beiden Projekten wird das Informationsnetz dichter und dichter gestrickt. Und wozu das Ganze?
Ihr arbeitet ja in dem Projekt Frauen in der Naturkunde, kurz FIND, zusammen, ne, wo ihr genau guckt, welche Biografien gibt es, wer hat eigentlich an Publikationen mitgearbeitet und wurde eben nicht gecredited und von wem kommen die Arbeiten, warum gab es solche Strukturen, all das deckt ihr auf. Was treibt euch da an? Also ist es diese Ungerechtigkeit eigentlich, dass Männer irgendwie Lorbeeren aus etwas ziehen, was Frauen ganz häufig in die Welt gebracht haben?
Nein, das ist es eigentlich nicht. Wir wollen da auch gar nicht die Leistung von berühmten Männern schmälern, ganz und gar nicht. Also ich bin ein Fan von Alexander von Humboldt und auch von Charles Darwin. Okay. Also nein, es geht darum, ein kompletteres Bild der Geschichte auch zu zeigen, der wissenschaftlichen Arbeit, die eben doch auch damals schon in gewisser Weise kollaborativ war. Es ging immer auch um Austausch, um Diskussion, um verschiedene Beiträge. Humboldt war ja ganz klassisch auch ein Netzwerker, der mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen zusammengearbeitet hat. Also ich glaube, es geht darum, die Beiträge sichtbar zu machen und zu zeigen, dass eben ganz vielfältige Perspektiven, Gewerke, wie du es vorhin genannt hast, auch Rollen einfach beigetragen haben zu dieser Wissensproduktion. Mhm. Und dass eine Sammlung und auch eine Entdeckung oder Neubeschreibung einer Art nicht nur auf diese eine Person zurückgeht. Denn es ist dieser ganze Prozess der Wissensproduktion, den wir auch einen iterativen, kollaborativen Prozess auch nennen, der eben auch ja eine Hypothesen getrieben ist, wo wir auch Dinge korrigieren im Laufe der Zeit und wo ganz viele Personen an verschiedenen Punkten eine Rolle spielen. Und das sind eben dann auch die Illustratorinnen an einem bestimmten Punkt. Und das Buch ist nicht halb so gut, wenn nicht diese fantastischen Zeichnungen einer Frau dort drin sind. Und häufig waren das denn eben Frauen. Mhm. Und so ist es wichtig für uns, dass wir sichtbar machen, welche Beiträge verschiedene Personen gespielt haben. Nicht nur Frauen, es geht uns generell auch um andere marginalisierte Gruppen. Bei vielen, auch den kolonialen Expeditionen im kolonialen Kontext, haben ja auch Personen vor Ort geholfen. Indigene Informanten, lokale Guides, Träger, all diese Rollen, die man noch viel zu wenig sieht. Es kommt jetzt nach und nach, es gibt sehr viel Interesse an diesen Themen. Aber ich finde, das gehört auch dazu, zu einer korrekten Geschichtsschreibung und auch zu unserem Wissenschaftsverständnis, dass es eben nicht die eine Person, die dann eben bekannt ist von der berühmten Expedition, alleine war.
Liebe Sherpa, bleibt mal kurz zurück, 100 Meter vor dem Gipfel. Ich muss hier alleine raufklettern.
Haltet die Kamera.
Ja, ganz genau. Es gibt so ein fast schon berühmtes Bild von zwei Frauen, die auf Moschusochsen sitzen und Präparate in der Hand haben. Das ist so ein Sepia-Schwarz-Weiß-Foto und die gucken sich so lächelnd an. Das Foto hat für euch eine besondere Bedeutung, ne?
Ja, genau. Ich habe eine Vergrößerung dieses Bildes bei uns im Museum entdeckt, vor dem Büro einer Kollegin in der Säugetiersammlung und war völlig fasziniert von diesem Bild, obwohl es extrem stereotyp ist. Und ich hatte halt sofort ganz, ganz viele Fragen. Und das war auch mit ein Aufhänger oder ein Startpunkt für unsere Arbeitsgruppe, offene Arbeitsgruppe, Feind Frauen in der Naturkunde, weil ich wissen wollte, wer waren diese Frauen? Ich habe dann recherchiert, habe dann über die Kollegin aus der Säugetiersammlung, Gruß an Christiane Funk, ein paar Infos erhalten und habe dann weiter recherchiert. Und das waren eben frühe technische Mitarbeiterinnen, die bei uns im Museum gearbeitet haben. Wie es zu diesem Foto kam, das wissen wir tatsächlich nicht genau, warum die auf diesem Präparat sitzen, was wir natürlich im Museum nicht machen, uns posieren auf Objekten, warum die dann auch noch diese kleinen Brillenbären im Arm halten. Das ist tatsächlich ein extrem merkwürdiges Setting, aber es war so ein Trigger, wo wir gesagt haben, wer sind die Frauen, wieso gibt es dieses Bild, wer hat das gemacht, was so ein Startpunkt war für unsere Arbeit.
Ja, mit diesem Bild bist du zu mir gekommen. Vor einem Jahr, Sabine, hast du mir eine E-Mail geschrieben und hast vorgeschlagen, könntest du nicht über das Bild einen Text schreiben. Und das finde ich klasse. Diesen Herbst wird ein Text von dir auf der Website des Museums erscheinen, in der Reihe Bilder der Natur, gemeinsam mit 5, 6 anderen, die halt eben exemplarisch an einzelnen Bildern diese Frauengeschichten schreiben.
Wie groß kann ich mir eigentlich das Netzwerk vorstellen, wo ihr seid? Seid ihr die einzigen beiden, die an der Thematik forschen? Oder Wie viele Frauen und Männer arbeiten da gerade dran?
Ja, also das ist ganz lustig. Also ich habe diese Gruppe ja Ende 2023 initiiert und am Anfang waren wir so eine Handvoll, 5 bis 10 Frauen tatsächlich nur aus unserem Museum. Mittlerweile sind einige davon schon ehemalige, haben einen Abschluss gemacht, von den Studierenden sind jetzt woanders, aber wir haben sozusagen ein offenes Netzwerk, eine offene Arbeitsgruppe, haben eben, wie Sophia ist ja Gastwissenschaftlerin bei uns, wir haben also Kolleginnen aus dem Haus, aus verschiedenen Abteilungen, aus der Ausstellung, aus dem Bildungsbereich, aus den Sammlungen und Wissenschaftlerinnen, auch vor allem natürlich Kolleginnen aus unserem Humanities of Nature Bereich, die eben Historikerinnen vor allem sind. Aber wir haben dann festgestellt, auch im Austausch, dass wir natürlich in Berlin nicht die Einzigen sind, die das Thema interessiert. Es gibt ein großes Interesse in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, aber auch Forschungsprojekte dazu. Wir haben also Partner in verschiedenen anderen Naturkundemuseen, auch an Universitäten. Zum Beispiel im Naturhistorischen Museum in Wien haben wir eine Kollegin, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Die haben auch jetzt in diesem Jahr ein Buch herausgebracht zur Geschichte, zu Frauen in ihrer Geschichte mit Bezug zu ihrem Museum. In Paris entsteht etwas Ähnliches. Es gibt vom Senckenberg jetzt in Frankfurt ein Projekt, die also auch zur Geschichte der Frauen mit Bezug zu den Museen aus Senckenberg erarbeiten und erforschen, auch speziell mit Fokus natürlich auf Archivmaterial. Also es passiert etwas in ganz vielen Ländern, Museen und eben auch Forschungseinrichtungen. Ganz wichtig ist mir noch, dass eben, Sophia hat das vorhin erwähnt, diese Vernetzung, dass die nicht nur in Deutschland oder in Berlin stattfindet. Da haben wir in Berlin haben wir zum Beispiel auch eine Kooperation mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, die eben auch nach diesem Gender-Data-Gap daran arbeitet, eben warum die Daten auch zu Frauen eben nicht da sind, warum diese großen Lücken da sind. Aber wir arbeiten eben auch international zusammen. Und aus diesen Erfahrungen, dass es diverse Projekte auch an anderen Standorten gibt, so an Naturkundemuseen, in Forschungseinrichtungen, haben wir im letzten Jahr auch ein internationales Netzwerk gestartet, zusammen mit Kolleginnen, auch mit Anita Hermannstetter, meiner Kollegin von Feind aus dem Museum, mit einer Kollegin aus Oxford, einer Kollegin aus Uppsala, aus Frankreich, aus Paris und aus Wien. Also ein internationales Netzwerk. Women Age heißt das, Women in Natural History Collections and Museums, wo es eben darum geht, den Austausch zu verbessern, auch über methodische Arbeit zu sprechen, uns auszutauschen über Kooperationsmöglichkeiten und Wissen zu teilen und eben insgesamt diese Frauen dann auch international sichtbarer zu machen.
Ich könnte jetzt am Ende die Frage stellen, wie hätte die Geschichte der Naturkunde ausgesehen, wenn Frauen von Anfang an dieselben Chancen gehabt hätten? Aber was mich fast noch mehr interessiert, ist so der Wunsch, den ihr habt mit Feind. Was soll Feind am Ende bewirken? Und was ich sagen kann als Papa von einer Tochter, ich wünsche mir, dass euer Projekt bis in die Schulklassen reinkommt, dass wir eben nicht mehr diese Narrative, die ich in meiner Schulzeit bekommen habe, diese ja schon etwas Stereotyp sind, sondern dass es vielfältiger wird, dass ein differenzierterer Blick entsteht und damit, und ich kann es für mich sagen, ich lerne auch ganz viel aus Biografien, etwas entsteht, dass ich sage, ganz viel ist möglich und ich kann unterschiedliche Wege gehen und Menschen sind unterschiedliche Wege vor mir gegangen.
Da stimmen wir dir zu, Lukas.
Sehr gut.
Worum es uns geht, ist eigentlich, diese Geschichte nicht neu zu schreiben, sondern eigentlich, was uns wichtig ist, sie sollen ermutigen, junge Frauen oder auch Menschen, die sich dem typisch Männlichen nicht so zugehörig fühlen, ihren Weg in die Wissenschaft zu finden. Sie sollen vor allem aber auch der allgemeinen Gesellschaft Transparenz schaffen. Nämlich, wie funktioniert eigentlich Wissenschaft? Sind das einzelne geniale Männer? Und wenn man sich selbst jetzt anschaut, okay, bin ich ein einzelner genialer Mann? Oder sind das ganz, ganz viele Menschen mit unterschiedlichstem Vermögen, die alle ihren Platz in der Wissenschaft haben, die genauso wertvoll sind, genauso spannend sind, genauso halt auch ja, zu gedenken sind. Und das ist eigentlich eine Art Empowerment für jegliche Person.
Ja, genau. Und wir wünschen uns eben, dass diese Frauen und ihre Beiträge und Leistungen auch sichtbarer werden. Und ein Ziel von Feind ist, dass wir das sowohl auf Datenebene schaffen, also einen dynamisch wachsenden Datensatz generieren, dem andere auch beitragen können, der also offen und nachnutzbar ist, diese Daten, dass wir dann aber auch Ergebnisse haben, die zum Beispiel ein Buchprojekt sind oder dass die Ergebnisse und diese beispielhaften Biografien auch Eingang finden in die Dauerausstellung, dass dort die Beiträge der Frauen sichtbar werden anhand von Beispielen, Objekten, Geschichten zu Expeditionen, auch eben die Frauen, die in der Präparation, in der Sammlung gearbeitet, in ganz verschiedenen Rollen als Sammlungspflegerinnen und so weiter. Also dass diese Vielfalt auch, die unterschiedliche Art und Weise, wie Frauen und viele andere Gruppen beigetragen haben, sichtbarer wird und deshalb eigentlich jeder auch entscheiden kann, in diese Richtung möchte ich auch gehen und ich habe Spaß an Naturkunde, an Biodiversität, an diesen Themen und ich würde gerne mal im Museum für Naturkunde arbeiten.
Und aktuell ist unsere Arbeit, man kann es schon fast als ehrenamtlich betrachten. In Zukunft wäre es natürlich toll, wenn das ganz normal wird, als Teil von jeglicher Arbeitsplatzbeschreibung, dass man sich nicht nur mit der Geschichte seiner eigenen Institutionen beschäftigt, sondern dass es ganz normal ist, auch nach den Persönlichkeiten zu fragen und auch nach den Frauen zu fragen. Und dass es nicht nur ein Ehrenamt von uns ist, sondern sogar unser Job.
Also ein Forschungsprojekt wäre natürlich auch ein Ziel und da sind wir jetzt gerade dabei, diese Vorarbeiten sichtbar zu machen, zu dokumentieren mit diesen Beispielbiografien bei Bilder der Natur, die uns dann auch helfen, einen Antrag zu schreiben, um zum Beispiel mit unserem internationalen Netzwerk dann auch ein größeres Forschungsprojekt einzuwerben.
Wir kommen jetzt zu einem Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen und Hörer schon kennen. Unser treuer Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, macht diesen Podcast ja erst möglich durch das Sponsoring. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und natürlich vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon immer vor der nächsten Beats und Bones-Folge gefragt. Und von uns gibt es da eine Schätzfrage in einem Reel. Und da könnt ihr fleißig mitraten. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast professionell beantwortet von unseren Gästen. Sabine, Sophia, wie ist der Stand? Wie hoch ist der Anteil von Frauenbiografien in der deutschsprachigen Wikipedia? 18,4% oder B, 38,4%?
Leider nur 18,4%.
Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. War sehr spannend, mit euch in das Thema einzutauchen. Und vielen Dank für eure Arbeit.
Ja, danke dir.
Dank. Ciao.
18,4%, da muss mehr gehen. Gut, dass Sabine mit Feind ein Projekt angestoßen hat, das die Sichtbarkeit von Frauen in der Naturkunde weiter vorantreibt. Ihr Lieben, es geht nun Richtung Staffelfinale und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast in der nächsten Folge. Wir machen wieder einen Ausflug in die Filmwelt und besuchen Naturdoku-Filmer Jan Haft. Wir hören uns in 2 Wochen und wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann gebt uns doch auf Spotify ein paar Sterne oder lasst einen Kommentar da. Macht's gut!